Ja, wer hätte gedacht, dass Milchreis in dieser Podcast-Folge so eine wichtige Rolle spielt? Wir haben in dieser Folge Andreas Jendrian, alle nennen ja eigentlich nur Andi, zu Gast. Erzähl mal, was macht Andi bei uns?
Andi ist bei uns der Küchenchef der Profis und hat einen supergeilen, spannenden Job, über den wir heute sehr viel erfahren werden.
Ja, und irgendwie ist das Thema Musik auch noch ganz groß geworden. Also Lebensmittel, Profi-Ernährung. Und vielleicht lernt ihr sogar auch, wenn ihr viel Sport macht, wie man sich als Otto-Normalverbraucher gut ernährt. Mein Name ist Christoph Böckamp.
Ich bin Robin Kinski und los geht's.
Ihr hört Flutlicht und Flipcharts, ein Sonderformat im BVB-Podcast.
Ja, willkommen zu dieser neuen Folge Flutlicht und Flipcharts, wieder tatsächlich vom Trainingsgelände. Und wir haben jemanden zu Besuch, dem ich gerade schon mit hochrotem Kopf gestehen musste, dass mein Mittagessen heute ein Nutella-Brot war, denn er kennt sich sehr, sehr gut mit Lebensmitteln aus. Andi ist da. Andi, erzähl einmal kurz, was machst du beim BVB? Und erstmal übrigens herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, danke schön, ich freue mich. Was mache ich beim BVB? Kochen, vorwiegend kochen. Ich bin Küchenleiter im Profibereich hier in Dortmund-Brakel. Das heißt, ich bin hauptverantwortlich für alles Kulinarische rund um unsere erste Mannschaft.
Das wird ein super spannendes Gespräch. Ich freue mich schon richtig drauf. Wir schwirren schon ganz viele Fragen im Kopf rum für unseren heutigen Austausch. Wir würden aber mal starten, wie wir immer starten, mit allen unseren Gästen. Und zwar machen wir so eine kleine Schnellfragerunde. Mhm. Das sind ursprünglich mal auch die Fragen gewesen, die wir neuen Kollegen und Kolleginnen beim BVB mitgeben, an die Hand geben, wenn sie hier neu anfangen, damit wir das Ganze ins Intranet stellen können. Und davon haben wir uns so ein paar rausgezogen und die würde ich gerne auch jetzt heute einmal dir stellen. Ich mache so, dass ich gleich einfach anfange mit dem Satz und du sagst die ersten zwei, drei Gedanken, die dir da spontan oder auch nicht spontan in den Kopf kommen.
Ja, los.
Bist du bereit?
Ich bin, glaube ich, bereit, ja.
Sehr gut. Von da komme ich her.
Bochum.
Kurz und knapp.
Bochum, ich komme aus dir.
Genau.
Auf die Arbeit beim BVB freue ich mich, weil?
Vor allem, weil ich mein Team liebe. Also alle in diesem Gebäude hinter uns. Ich glaube, hinter
uns. Ja, genau. Ne? Ja, Luftlinie hinter uns, das Profigebäude.
Mein
ja.
Küchenteam und die Mannschaft und alle drumherum. Ich glaube, das ist das, worauf ich mich morgens am meisten freue.
Ich kann dir sagen, das ist die meistgenannteste Antwort. Also es ist immer Team, ist eigentlich fast immer bei der Frage die Antwort
ja,
tatsächlich.
Also ich bin ja schon lange in Küchen und ich glaube, so ein Küchenteam wie jetzt hatte ich auch noch nie. Das ist wirklich überragend. Freunde.
Sehr cool. Schön. Mit diesen drei Wörtern würde ich mich beschreiben.
Ui. Fußballverrückt. So ein bisschen nerdig. dasselbe, was Essen angeht. Zuweilen etwas verbohrt, würde ich sagen. Etwas dickköpfig.
Muss man das vielleicht auch sein in deinem Job, könnte ich mir vorstellen? Dickköpfig?
Ja, also fußballverrückt und essensverrückt sollte man in meinem Bereich wahrscheinlich sowieso sein. Dickköpfig, manchmal hilft es, manchmal nicht, ne? Das ist, glaube ich, so, also das gilt, glaube ich, für alles irgendwie, aber.
Ich komme da gleich nochmal drauf zurück, später. Ja. Die Köpfe schreibe ich nochmal für später auf. Weil mir fällt ein Beispiel ein, wo du das, glaube ich, sehr gut gebrauchen konntest.
Ja. Also, ja, manchmal muss man das schon in meinem Job haben, ja, würde ich sagen.
Wenn ich an Borussia Dortmund denke, dann?
Dann sehe ich im ersten Moment tatsächlich sehr viel Arbeit. Mhm. Das ist erstmal dann so. Und dann sehe ich sehr viele. Dann habe ich vor allen Dingen sehr, sehr viele Erinnerungen schon in den über 6 Jahren jetzt sammeln können. Da kommt immer direkt viel in den Kopf.
Wenn ich nicht für Schwarz-Gelb arbeite, dann?
Ich habe 2 kleine Kinder und die nehmen die restliche Zeit in Anspruch.
Du siehst noch recht ausgeschlafen aus für 2 kleine Kinder.
Es geht jetzt langsam wieder. Aber wir haben 5 Jahre eigentlich gar nicht gepennt. Ja. Aber jetzt, meine Tochter wird jetzt bald 2 und jetzt seit ein paar Wochen, Monaten vielleicht, schlafen wir ein bisschen besser.
Schön.
Aber wir haben gelitten.
Ich habe auch 2 und ich finde es erstaunlich, mit wie wenig Schlaf Menschen, wenn sie müssen, auskommen können.
Ja, ist absurd, ne? Also, was du dann trotzdem irgendwie noch hinkriegst, das ist wirklich verrückt. Ja.
Jetzt hast du gesagt, du bist ein Fußball-Nerd. Meine Position auf dem Platz und warum?
Ja, also mittlerweile würde ich eher sagen, defensiver Mittelfeldspieler, weil da muss man ja relativ standfest sein, viel im Überblick behalten. Angefangen habe ich als Mittelstürmer, aber dann habe ich irgendwie aufgehört, das Tor zu treffen und dann wurde ich zurückgezogen ins defensive Mittelfeld und das hat auch damals schon ganz gut gepasst. Ich glaube, heute passt es auch. So ein bisschen koordinieren, Rückhalt, das ist, glaube ich, auch so, dass ich, was ich so täglich mache irgendwie.
Spiegelt so ein bisschen deinen Job, ne?
Ja, genau. Das passt ganz gut, würde ich sagen.
An der Stadt Dortmund mag ich
den Fußballverein.
Und an Bochum?
Das nach Hause kommen. Ich wohne noch da. Und das wird auch so bleiben. Und unsere Kinder gehen da in den Kindergarten. Mein Sohn wird jetzt dieses Jahr eingeschult. Meine Familie wohnt da. Und ich fahre dahin und dann ist es das ist mein Zuhause.
Ja, ich denke, wir dürfen auch sagen, also alleine bei uns in der Kommunikationsabteilung gibt es 2 Kollegen, die in Bochum wohnen und das auch nicht ändern werden.
Ganz klar. Ja.
Das würde ich gerne mal machen.
Snowboard fahren in Japan.
Oh, warum ausgerechnet in Japan?
Da soll es einfach den besten Puder geben. Das ist, es gibt, glaube ich, British Columbia und Japan. Das sind so 2 Regionen, wo man unbedingt mal Snowboard fahren soll. Habe ich beide noch nicht gesehen. Und die japanische Kultur interessiert mich generell. Und japanisches Essen. Und ich würde das gerne mal verbinden. Also mich einmal durch Japan fräsen, kulinarisch. Und danach ab auf den Berg. Und
so wie du das beschreibst, grollst du dann eher runter als auf deinem Snowboard. Aber
nee, zum Glück nicht. Das setzt bei mir nicht so an. Außerdem ist japanische Küche sehr gesund.
Ja, ich muss noch mal einmal kurz dazwischen grätschen, weil ich als halber Österreicher natürlich auch sehr gerne alpinen Skisport. Bist du dann wirklich so ein krasser Snowboarder mit Rückenpanzer und allem Zip
ja,
und Zap?
Ja, okay. Ja. Alles aber klar. Ich war das letzte Mal vor der Pandemie. Dann kam die Pandemie, dann in der Pandemie haben wir unser erstes Kind gekriegt und seitdem war ich tatsächlich auch nicht mehr Snowboarden. Aber davor ja, so Tiefschnee und Rückenpanzer und also das hat schon Bock gemacht.
Ja, glaube ich.
Vermisse ich auch. Also glaub ich. Wird eigentlich mal wieder Zeit.
Ich gönne es dir.
Du bist halber Österreicher, Christoph?
Ja, ja. Hört man nicht, ich weiß.
Nee, hört man nicht.
Ja. Ich bin auch Schluchtenscheißer.
Mit dieser Persönlichkeit würde ich gerne mal einen Pilz an der Theke trinken.
Boah. Boah. Und da muss ich mich auf eine festlegen. Ich meine, da gibt's ja,
du darfst doch gerne 2 oder 3 machen.
Da gibt's ja einfach so Walter Frosch zum Beispiel, das geht nicht mehr, aber mit dem mal ein Bier trinken, ich glaube, ob das da besonders tiefgründig wird, weiß ich nicht. Aber es wäre einfach mal ein schöner Abend.
Wäre wahrscheinlich viel Bier dann.
Viele Persönlichkeiten. Jimi Hendrix würde ich gerne mal.
Okay.
Das geht natürlich nicht mehr. Von Lebenden, Angus Young würde ich nehmen.
Mhm. Ja. Ja. Man merkt schon, also Musik scheint dich auch zu interessieren, schreibe ich auch direkt auf.
Christoph hat schon direkt mehr 10 weitere Fragen im Kopf. Sehr
mal gucken, ob wir es in einer Stunde schaffen.
Dann bleiben wir mal bei dem Thema Musik. Bei diesem Song bin ich sofort auf der Tanzfläche.
Killing in the Name of von Rage Against the Machine.
Geil. Das ist eines meiner, du hast schon gesagt, du hast kein Social Media, aber es ist eines meiner absoluten Lieblingsvideos, das kriege ich auch immer wieder gezeigt, das muss auch so 92, 93 gewesen sein, als das Album rauskam, hat Rage Against the Machine bei Rock am Ring gespielt und da gibt es das, wo sie genau dieses Lied anfangen und du siehst einfach bis zum Horizont drehen diese Leute durch.
Komplett. Also bei den ersten 3 Sekunden habe ich schon keine Kleidung mehr an und ich bin also auf so Punk-Konzerten groß geworden und sowas, ja, ne, wo halt nur laut und wild und so. Ja, hat schon Bock gemacht. Und bei dem Lied, boah, ja, doch, da bin ich sofort weg.
Also hört euch gerne diesen Podcast bis zu Ende an, aber wenn ihr fertig seid, gerne bei YouTube mal Rage Against the Machine, Rock am Ring, Killing in the Name.
Ja.
Lohnt sich.
Ich merke schon, es wird hier ein Musik-Podcast hier, glaube ich, heute.
Da hätte ich Bock drauf, ja, können wir machen. Vielleicht machen wir das so nebenbei noch. Ja.
Wir streuen das einfach immer wieder mit ein.
Formatvorschlag.
Der beste BVB-Spieler aller Zeiten für dich.
Das ist jetzt schwierig als Bochumer, ne?
Das ist als Bochumer nicht einfacher.
Och, nö. Ich kenne ja ein paar aus jüngerer Vergangenheit. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er auf seinem Peak war, er nicht bei uns. Aber Erling Haaland wird, glaube ich, jemand sein, der gut, der hat hier ja auch alles zerschossen. Der hat dann in City hat der weitergemacht. Und ich kenne den ja so hab den ja kennengelernt, was der für ein Mindset hat und so. Das war einfach Wahnsinn. Der Typ kennt nur Erfolg, geradeaus, Team, unfassbarer Typ. Und ich weiß nicht, klar hat der bei City hat der noch besser gespielt als bei uns oder spielt noch verrückter. Aber das ist schon krass, was der im BVB-Trikot auch abgerissen hat. Und halt auch so wieder als Mensch war. Schon krass. Und deswegen würde ich mich einfach auf den festlegen.
Ich glaube, bei ihm war auch Ernährung auch immer ein wichtiges Thema. Also grundsätzlich natürlich bei Profispielern, aber ich habe irgendwie ein, zwei Beiträge von Instagram im Kopf, dass er manchmal...
Er fotografiert sein Essen sehr gerne, ja, vor allem, genau, wenn es fleischhaltig ist.
Ja, der hat Unmengen an Fleisch gegessen.
Fleisch war das, ne? Genau.
Ja, also der hat auch so seine eigene Ansicht. Ob das jetzt alles immer richtig ist, weiß ich nicht, aber Erfolg gibt ihm ja auch ein bisschen recht. Ja,
das stimmt.
Jeder Körper ist auch anders, jeder reagiert vielleicht anders und der ist auch noch sehr jung gewesen. Ne? Also da verstopft, wechselst du ja eh auch alles. Also wenn ich überlege, was ich mit Anfang 20 gegessen habe, davon würde ich heute 3 Tage flach liegen. Und deswegen, ja, also der hat sehr, sehr viel tierische Fette zu sich genommen.
Mein Lieblingsspieler.
Mein Lieblingsspieler generell, Henrik Larsson, war mein Jugendidol.
Das ist auch ein Typ, ne?
Ja, war cool. Nicht sagen.
Also ein cooler Fußballer, aber auch ein Typ irgendwo.
Ja. Henrik Larsson fand ich immer super. Und der war so von der Statur, ist der ja ungefähr so wie ich gewesen. So ein bisschen, also natürlich wesentlich austrainierter. Aber der war nie der größte Mittelstürmer.
Stimmt.
Und ich fand Celtic Glasgow, ich hatte ganz viele Celtic-Trikots, habe ich immer noch unten im Keller. Und den fand ich immer ziemlich cool.
Ich war bei unserem Auswärtsspiel bei City und im Presseraum saß plötzlich Freddy Lundberg.
Auch Top-Typ.
Ne? Hab ich auch gedacht, boah, kurz mal Fanboy-Vibes gehabt.
Ja,
so,
ja.
Boah, das ist Freddy Lundberg.
Ja, der hatte auch ein Iro zwischendurch und so. Ja. Und solche Spieler fand ich auch immer ganz gut. Ja.
Arsenal war das, ne? Immer
der war bei Arsenal, ja. Und Henrik Larsson hat später ja noch bei ManU und bei Barca gespielt. Ne?
Stimmt.
Und ich glaube, zwischendurch hat er sogar mal ein halbes Jahr irgendwie nur Feldhockey gezockt, weil er keinen Bock mehr hatte. Ich meine schon.
Das passt so. Das passt da so rein.
Das müsste man jetzt nochmal googeln, aber ich glaube, der hat zwischendurch einfach mal gesagt, ich bin weg. Oder es war nach der Karriere oder so. Hat der Feldhockey, glaube ich, gezockt. Bin mir eigentlich ganz sicher. Ja. Ja, auf jeden Fall. Der war mein Kindheitsidol, so ein bisschen.
Cool.
Mhm.
Und dann zum Abschluss mein erstes BVB-Spiel, was du erlebt hast. Du darfst natürlich auch gerne dein erstes VfL-Spiel sagen.
Wahrscheinlich war es VfL gegen BVB, könnte ja sein.
Kann gut sein. Ich kann mich an meinen ersten Stadionbesuch nicht erinnern, tatsächlich.
Okay.
Weiß ich nicht. Ich kann mich an mein erstes Mal bei uns im Stadion erinnern. Das war allerdings die WM in Deutschland gegen Polen. Dieses berühmte Spiel, wo Oliver Neuville die Bude macht nach Vorlage von David Odonkor.
So.
Und da war ich zum ersten Mal auf der Süd. Und das war mein 18. Geburtstag. Das
cool.
War witzig.
Das war eine runde Nummer, würde ich sagen.
Ja, das war 2006, ne?
Ja, genau. Lange gezittert und dann ist das Stadion nochmal explodiert, weil das fiel ganz spät erst, das Tor, ne?
Ja, und ich bin dahin, ich habe die Karten geschenkt gekriegt zu meinem 18. Und meine Eltern so, hier hast du Karten, haben wir die besorgt, viel Spaß. Das war mein 18., das war ganz cool. Und kannte mich nicht aus und bin erstmal fröhlich da rumgelaufen, völlig falsch gelaufen und war auf einmal in der Polenkurve.
Oh.
Irgendwie. Und bin, aber nur so ein paar Meter, mich da rückwärts wieder rausgelaufen. Weil, ja. Genau, das war mein erstes Mal Stadion bei uns in Dortmund. Und ich kann mich weder an mein erstes Mal überhaupt in einem Fußballstadion erinnern, das muss ja dann relativ früh gewesen sein. Und auch nicht das erste Mal bei uns, jetzt, ehrlich gesagt. Muss ich passen.
Macht nichts.
Sehr cool. Wir werden gleich ganz viel über Küche, über Kochen, über Fußball sprechen, über Ernährung bei Profis. Für den Einstieg habe ich aber mal eine bisschen andere Frage mitgebracht. Ich habe nämlich gesehen, dass du letztens in der Nordstadtliga warst, im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit der Sesamstraße und hast dort, glaube ich, für die Kinder gekocht oder mit den Kindern gekocht.
Ja, genau, wir haben Weihnachtsplätzchen gebacken.
Wie war der Tag für dich? Weil es ist wahrscheinlich nicht etwas, was du jeden Tag machst.
Nee, das war eine sehr, sehr schöne Abwechslung. Ne? Das war echt cool. Wir haben es bei uns im Stadion gemacht. Wir haben da ja so eine kleine Showküche. Und ich bin, glaube ich, nach der Arbeit rübergefahren, ne? Von Brakel ins Stadion. Und da waren die Kids aber schon den ganzen Tag unterwegs. Also ich habe diesen Tag leider nicht komplett miterlebt, war auch nicht so schlimm. Und dann haben wir im Stadion gebacken einfach. Mhm. Auch das Krümelmonster war da, Emma war schön. Da und für die Kinder war das halt total cool. Ne? Eigentlich haben wir haben Plätzchenteig ausgestochen, wir hatten so ein paar BVB-Formen, wir hatten welche von der Sesamstraße und die Kids haben neue Klamotten gekriegt und Schuhe gekriegt und ganz viele Fragen gestellt und ich soll bitte Karim Adeyemi grüßen und all sowas. Einfach ein bisschen gequatscht. Kulinarisch haben wir da nichts Großes gemacht, aber es war einfach 2-3 Stunden eine super Zeit. Ne? Das hat echt Laune gemacht. Ja.
Das ist mal eine Wahnsinnsenergie im Raum, habe ich mal das Gefühl, was mit der Nordstadtliga machen. Da ist immer richtig viel Power drin.
Ja, aber auch laut. Ja. Laut, die hatten Bock. Die waren auch, eigentlich waren die ja den ganzen Tag unterwegs, aber die waren noch kein bisschen müde oder ausgebrannt oder so. Die hatten noch richtig Feuer. Und das ist immer. Es sind ja, solche Termine hast du nicht oft, aber es ist dann immer eine schöne Abwechslung, mal zwischendurch sowas zu machen. Ne? Tut gut. Einfach mal rauskommen. Auch so gedanklich aus dem Alltag.
Und was anderes sehen, ja.
Weil du gerade schon gesagt hast, dass die zu dir gesagt haben, grüß doch mal Karim. Es ist wirklich so, und ich glaube, da werden einige Zuhörerinnen und Zuhörer am Anfang gedacht haben, boah, wenn er den Job hat, dann ist er voll nah dran an der Mannschaft. Was, glaube ich, erstmal per se richtig, richtig cool klingt. Aber ich würde dich gerne mal fragen, wie wird man denn überhaupt Küchenleitung beim BVB?
Ja, so ein bisschen wie alles im Leben wahrscheinlich. Ne? Zeit, Glück, ein bisschen Können. Ich glaube, ganz gut kochen kann ich auch. Also ich war im Mannschaftshotel angestellt, als Thomas Tuchel da war. Und Thomas Tuchel war ja derjenige, der das so ein bisschen befeuert hat.
Ja.
Wir müssen uns mehr ums Thema Ernährung kümmern. Ich habe damals mit dem Dennis zusammengekocht im Mannschaftshotel. Und der Thomas hat den Dennis abgeworben.
Dennis Rother, ne?
Dennis Rother, ja. Genau. Und so kam der Kontakt dann eben zustande. Ne? Und der Dennis war dann hier, die Abteilung wuchs, die Ansprüche wachsen ja ständig. Und so kam es dann, dass der Dennis einen Stellvertreter brauchte. Dann bin ich hier hingewechselt, weil er angerufen hat. Das war auch Timing. Ich kam gerade zurück, war 3 Monate, habe ich eine Bulli-Tour durch Europa gemacht und kam wieder und brauchte einen Job. Ne, so. Und es hat einfach gepasst wie A auf Eimer.
Ja.
Dann hat der Dennis angerufen, man war ja immer in Kontakt. Der Kontakt zum BVB war immer da. Ich hatte im Hotel schon für die Mannschaft gekocht. Und dann bin ich hier rüber und das ist jetzt schon über 6 Jahre her. Denn es ist jetzt bei anderen beruflichen Herausforderungen und wann habe ich das denn übernommen? Das ist auch schon wieder 3 Jahre her jetzt, ne?
Ist schon wieder so lange her.
Krass. Ja, Zeit rennt. Also knapp 3 Jahre oder so, 2,5 vielleicht so. Und seitdem mache ich das dann jetzt hier hauptverantwortlich und so ist das irgendwie gewachsen.
Zum Thema dickköpfig. Ich wollte es erst ein bisschen später, aber ich glaube, wir können es, glaube ich, jetzt schon so vorziehen, weil eine Sache, die ich teilweise bei unseren Auslandsreisen, Asien, Amerika, mitbekommen habe, das sind ja Wahnsinnsherausforderungen, die vor euch da stehen. Ich sage jetzt mal, ich glaube, es war Vietnam. Da habe ich das mal mitgekriegt, so, ich darf jetzt nicht zu viele Interna verraten, aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann habt ihr ja wirklich euch bemüht, dass die Lebensmittel, die ihr dann gekocht habt, vor Ort im Hotel halt auch wirklich von guten Lieferanten kamen. Also ihr habt erstmal geprüft, okay, haben wir die Lebensmittel, die wir brauchen, vor Ort da? Und wenn ja, wo kriegen wir die her? Können wir überprüfen, dass das unseren Standards reicht? Und wie viel müssen wir selber von uns da noch mit reinbuttern? Habe ich das jetzt einigermaßen richtig zusammengefasst?
Ja, ich glaube, du meinst Malaysia.
Das kann sein, dass Malaysia
war. Den haben wir eigentlich ganz in Ordnung.
Ja.
Aber Malaysia war schwierig.
Okay,
also generell ist Auswärtsfahren immer schwierig. Alles, sobald du Dortmund-Brakel verlässt, wird es schwieriger als in Dortmund-Brakel halt.
Ja.
Aber klar ist irgendwie Malaysia und Hanoi ist schwieriger als ein Auswärtsspiel in Berlin oder so. Ne?
Ja.
Das, je exotischer und weiter das für uns ist, desto schwieriger ist das in der Vorbereitung. Das fängt schon mal damit an, dass du andere Sprachen sprichst. Dass du dass vieles dann so lost in translation und geht irgendwie, man spricht aneinander vorbei.
Erzähl denen mal in Malaysia, dass die Spieler einen Milchreis brauchen. Mhm. Ja, dass es keinen Milchreis
aber
gibt.
Der Milchreis, den ich in Malaysia gekocht habe, das wird mir heute noch gesagt, war einer der besten, die ich jemals gemacht habe wohl.
Also ich habe die ganze Asientour Milchreis durchgezogen.
Ja.
Ja, da weiß man, was man hat.
Ja, wir haben ja Reis mitgenommen nach Asien. Also
Milchreis oder was?
Ja, ja. Also diesen deutschen Milchreis, diese 1-Kilo-Pakete, die haben wir. Wir hatten eine Kiste nur Reis. Weil die haben halt nur diesen Langkornreis und so. Wenn du da Milchreis, also so Risotto-Reis, das kann man ja nochmal nehmen. Das ist ja im Endeffekt auch nichts anderes, Rundkornreis. Ja. Aber diesen typischen deutschen Milchreis, diese 1-Kilo-Packung, da hatten wir eine ganze Blechkiste von. Es war auch saumäßig, dieses Ding immer rumzuschleppen. Damit du in Asien den entsprechenden Reis hast, musst du dir mal vorstellen. Ja. Ne? Bringst Reis mit nach Asien. Ne? Ja.
Also wir müssen an dieser Stelle sagen, also Milchreis, würde ich sagen, ist einer der Evergreens. Also wenn die Mannschaft unterwegs ist. Also ich sehe da eigentlich immer Milchreis. Ja. Und muss ich auch tatsächlich sagen, nicht nur die Mannschaft, sondern auch alle, die sonst so mitreisen im Staff. Also ich freue mich immer über einen Milchreis. Ich bin fast sauer, wenn keiner mehr da ist. Ihr habt aber oft auch eine vegane Alternative mittlerweile. Ich glaube, die ist dann was mit Kokosmilch oder was?
Ja, genau. Aber der wird im Moment nicht so angenommen. Lassen wir jetzt öfters gerade auch mal weg. Wir haben keinen Veganer im Team gerade.
Mich freut es einfach, wenn Milchreis überhaupt da ist. Ob das dann mit welcher Milch das gemacht ist, ist mir egal.
Ist aber auch so eins der größten Streitthemen, ne?
Echt?
Ja.
Boah, jetzt tauchen wir richtig tief ein.
Ich merke es.
Erzähl, warum?
Ja, weil alle Länder außerhalb Deutschland und Österreich, kannst du vergessen. Die wissen alle nicht, wie man das kocht. Und egal, wie oft du vorher mit denen telefonierst, ich meine, ist vielleicht auch okay, die wissen halt einfach nicht, wie Milchreis geht, ne? Auf der anderen Seite denke ich mir, das ist so profan, das besteht irgendwie aus 5 Zutaten.
Ja.
Salz, Vanille, Zucker sind 3 davon. Ne? Also das ist eigentlich nur Milch und Reis.
Ja, und auch wenn das nicht anbrennt. Aber das ist
und dann kommst du da an und dann haben die das aber schon vorbereitet. Obwohl da in der Anforderung steht und du hast es telefonisch mit denen abgeklärt, es wird am Tag frisch zubereitet. Zweimal täglich für mittags und abends kochen wir das frisch. Dann kommst du an und dann haben die halt 10 Kilo vorgekocht. Und dann hast du so eine im Kühlhaus stehende kalte Pampe, die total verkocht ist. Und ich verstehe, also dann sagst du, das will ich nicht, so war es nicht abgesprochen und es schmeckt auch nicht. Und dann sind die beleidigt.
Ja.
Dann ist das Hotelpersonal beleidigt, obwohl es vorher alles abgesprochen war. Und wie oft ich diese Situation jetzt schon durch habe, kann ich nicht mehr erzählen.
Aber merkst du, weil wir hatten nämlich jetzt als erste Frage hier auf dem Zettel stehen, wie ist das für dich hier, wenn kein Spieltag ist und so? Und ich weiß, ne, mit Trainingssteuerung und so, das hat auch seine Herausforderung, aber ich bewundere das, was ihr, ne, Club-WM, da hatte ich auch das Glück mit dabei gewesen zu sein, an diese Asienreisen. Ich finde das großartig, dass ihr das hinkriegt, auch wenn du das ja jetzt gerade im Detail nochmal beschreibst. Ist das ein Auswärtsspiel in Berlin, kulinarisch, eigentlich fast so aussehen kann wie ein Auswärtsspiel in Malaysia, das Menü?
Das haben wir, ja, das versuchen wir zumindest, ne? Das ist so der Anspruch, zu 100% selten zu erfüllen ist, glaube ich. Da muss man so ehrlich sein. Also wenn du das, was du jetzt in Brakel hinstellst, auch im Vietnam haben wollen würdest, müsstest du eine Woche vorher dahin reisen. Oder kommt aufs Hotel an, aber manchmal reichen vielleicht auch 3-4 Tage. Es kommt immer darauf an, wo fährst du hin? Mhm. Wie sind da die Gegebenheiten? Wer steht da in der Küche? Also du kannst ja auch in ein Hotel kommen und da sind 3 Leute krank. Machst du dann? Dann stehst du da alleine und der Küchenchef sagt, ja, ich habe aber keinen. Alles schon vorgekommen, ne? Krass. Und dann dasselbe Ergebnis zu erzielen wie in Brakel hier bei unserem Trainingsgelände, ist einfach nicht möglich. Also der Anspruch ist eigentlich, krieg alle satt, krieg alle wirklich voller Energie, ne?
Ja.
Guck, dass die alle genug zu essen haben, guck, dass alle gesund bleiben und Geschmack ist hinten dran. So muss man das teilweise sehen.
Schmeckt aber gut.
Ja, klar. Du machst dann, aber es geht dann auch einfach um Weglassen. Ne? Wenn dir Sachen nicht gefallen oder du bestellst ein Filet und kriegst aber irgendwas, was du gar nicht identifizieren kannst, dann lässt du es halt einfach weg. Dann gibt es halt in dem Fall kein Rindfleisch oder so.
Also aber schon kann vorgekommen, das ja, anscheinend.
Ja, klar. Ich kann das ja dann verantworten, ich kann das kommunizieren und die Jungs sind da eigentlich immer total entspannt. Also die sind sowieso wesentlich einfacher, als man sich das vielleicht vorstellt.
Das hätte ich mich jetzt auch gefragt, wie entspannt sie wirklich sind und wie hoch die Ansprüche da auch sind.
Ja, die Ansprüche sind hoch, was Sporternährung an sich angeht. Aber du kriegst halt, ich arbeite ja eigentlich jeden Tag mit denen und kenne viele jetzt auch schon Jahre. Ne? Also Julian Brandt oder Emre Can oder so, die sind ja auch, Emre war, glaube ich, die erste Neuverpflichtung, die ich mitbekommen habe.
Das könnte sein,
wenn ich das
ungefähr
richtig im Kopf habe. Und wenn du denen sagst, da drin hier ist nichts, das gebe ich euch nicht, dann verstehen die das auch. Mhm. Weil die wissen ja, da ist einfach viel Vertrauen. Essen ist ja auch viel Vertrauen. Ja. Viel Vertrauen auch gewachsen. Und wenn ich sage, das ist nicht gut, dann vertrauen die mir da halt.
Auch wenn wir von dem Leitfaden weiter etwas abweichen, weil du es angesprochen hast und ich finde, das gehört dazu. Wie ist das denn, sagen wir jetzt mal, wir haben ein Champions-League-Spiel in einem neuen Ort, wo ihr noch nicht wart, in einem neuen Hotel, das du auch noch nicht kennst. Inwiefern übernehmt ihr oder übernehmen wir dann da die Küche oder ist das ein Hand in Hand? Wie läuft das?
Ja, die Idealvorstellung ist, die die Hotels auch immer haben, ist, da kommt der Koch und der probiert dann mal einmal mit dem Löffel und wenn das Hotelpersonal das Essen rausbringt, dann steht der da und sagt, das habt ihr toll gemacht. Und den Fall hatte ich noch nie in 6,5 Jahren jetzt dann. Das ist noch nie passiert. Wir kommen ja gerade aus Marbella sozusagen. Hatten wir jetzt Neujahr, sind wir da hingeflogen.
Auch ein neues Hotel, ne?
Genau, ja. Und das war ja ein neues Hotel mit einem Küchenteam, das ich noch nicht kannte. Das heißt, ich war im November schon vor Ort. Okay. Oder Anfang Dezember, ich weiß nicht mehr genau. Bin ich halt da hingeflogen, habe mir die Küche angeguckt, habe mir das Küchenteam angeguckt und all solche Sachen. Das heißt, du guckst dann, dass du vorab schon mal da hingehst. Manchmal machen wir das dann auch, wenn wir irgendwie Champions-League-Reisen haben oder so. Ist allerdings selten. Guckst dir die Gegebenheiten an, guckst Wege von der Küche zum Speisesaal an, Kühlhäuser, Produkte, all so ein Zeugs. Und dann entscheidest du letztlich, aufgrund deiner Erfahrung, lässt du das Hotelpersonal einfach laufen und machen? Also vertraust du denen? Oder machst du volles Rohr mit? Mhm. Und in Marbella waren wir, obwohl das Küchenteam groß war, aber da waren so viele Unstimmigkeiten und die haben einfach nicht verstanden, was wir wollten, obwohl die tatsächlich sogar gut kochen konnten, dass wir eigentlich von morgens bis abends in der Küche waren und die ganze Zeit mitgekocht haben. Also wir waren dann zu zweit und haben eigentlich den ganzen Tag Gas gegeben. Und dann im Endeffekt übernimmst du dann da laufende Strukturen und auch das Küchenteam. Also ob ich dann weisungsbefugt bin oder nicht, kann mir ja ziemlich egal sein. Aber du musst den Leuten dann sagen, was sie zu tun haben. Sonst kommt am Ende ja nicht das bei rum, was du dir vorstellst. Ne? Muss so.
Das meinte ich jetzt mit dickköpfig.
Ja, weißt du, weil okay,
wenn
ich
du, dann, wenn du da nicht dickköpfig bist, wenn du dich da nicht durchsetzt,
dann verlierst du.
Stehst du am Ende bei einem Mittagessen und gucken dich 25 Profis an und sagen, ja, was, das?
Nee, das ist brutal. Das musste man auch, also ich musste das auch so ein bisschen lernen, weil das weißt du ja nicht von Auswärtsspiel 1 an, dass du da in so eine Küche gehst und einfach maximal selbstbewusst auftreten musst. Ne? Das ist was, wo du auch reinwachsen musst. Mhm. Dass du da reingehst und sagst so, ihr habt mich noch nie gesehen, aber ihr hört jetzt alle auf mich. Mhm. Das ist erstmal gewöhnungsbedürftig für alle. Für mich jetzt nicht mehr. Ja. Ne? So, ich kenne das mittlerweile alles, aber ich hatte ja jetzt auch einen neuen Kollegen mit, der hat jetzt sein erstes Trainingslager gemacht, der hat auch erstmal doof geguckt. Ne?
Glaube
aber
ich.
Ja, so muss das sein, sonst kommen wir nicht dahin, wo wir hinwollen.
Ja.
Mhm. Ja.
Damit wir nochmal so ein bisschen ein Gefühl auch von deinem Arbeitsalltag bekommen, wenn du nicht im asiatischen Raum dich um Milchreis-Gate kümmern musst. Nehmen wir mal das Beispiel, Samstag, Spieltag, 15:30 Uhr, wann beginnt dann dein Arbeitstag und wie sieht der so aus?
Ja, kommt immer an. Also generell ist mein Arbeitstag, meine Arbeitswochen immer abhängig vom Trainer und wie der Trainingsplan ist, was der Trainer so plant. Es kann ja samstags, kann ja Heimspiel, kann ja bedeuten, die gehen freitags ins Teamhotel. Mhm. Dann habe ich ja samstags in Dortmund hier im Leistungszentrum gar nichts mehr. Dann haben wir hier nur ein paar verletzte Spieler, um die wir uns kümmern. Aber hier findet gar nichts mehr statt. So, das heißt, wir gehen dann ins Hotel. Es macht immer nur ein Kollege. Ich habe ja zum Glück ein Team, muss nicht alles alleine machen. Ein Kollege geht dann immer ins Hotel und macht eigentlich da das, was ich gerade auch beschrieben habe, guckt, dass da alles so ist, wie es gewohnt ist. Nur natürlich mit dem Vorteil, dass wir da alle 2 Wochen sind, plus Champions-League-Spiele und DFB-Pokal-Heimspiele, dass da lange gewachsene Strukturen sind und wir da jetzt eigentlich nicht so ein Problem haben. Und dann kommt es immer drauf an, bin ich im Hotel oder bin ich hier. oder habe ich einfach frei? Das kann natürlich auch immer sein. Sind wir nicht da, machen wir hier Frühstück, so wie wir es heute zum Beispiel machen. Hier Frühstück und dann fahren die ab. Dann machen wir nach dem Frühstück, ist ja dann ein bisschen Aktivierung. Dann kriegen die von uns noch ein bisschen Obst und Bananenbrot auf der Hand und dann fahren die ins Hotel und kriegen da dann Mittagessen, die letzte Mahlzeit vom Spiel und fahren dann ins Stadion. Das heißt, dann ist hier auch nicht so viel. Also am meisten Arbeit ist immer im Trainingsbetrieb tatsächlich. Also die Spieltage sind oftmals dann an Hotels ausgelagert. Ne?
Nach den Spielen steht ja in der Kabine immer was bereit. Also bei Auswärtsspielen noch manchmal auch an Tupper-Töpfen, dass sie das im Bus auf der Rückfahrt essen.
Genau.
Kommt das alles zu 100% von euch? Wer entscheidet da, was es gibt? Wie ist das?
Die Entscheidung, was es gibt, die kommt hier aus dem Trainingszentrum. Aber das macht das Catering vor Ort. Also unsere Köche aus dem Stadion. Wir haben ja fest angestellte Köche im Stadion und die kümmern sich darum. Also es gibt dann einen festen Koch, der sich immer darum kümmert, in Absprache, auch mit Marius hier, mit unserem Ökotrophologen.
Ja.
Was gibt es, wie ist die Kabinenausstattung und dann wird es vor Ort gekocht.
Okay.
Es wäre sonst auch irgendwie zu aufwendig, dann noch Köche zu akkreditieren, die dann nur ein einziges Gericht machen oder beziehungsweise ein einziges kleines Buffet. Und wir müssten uns dann da irgendwo eine Ecke suchen und es macht viel mehr Sinn, dass diesen Part halt einfach die Köche aus dem Stadion übernehmen.
Okay.
Jetzt haben wir schon über Gerichte gesprochen. Was ist denn so das typische Essen am Spieltag?
Ja, kohlenhydratlastig, ne? Mhm. Also es fängt einen Tag vorm Spiel, fängt das schon an, dass wir gucken, dass wir möglichst viel Kohlenhydrate in die Reihen kriegen. Mhm. Und einfache, also Milchreis, der angesprochene, ganz normale Nudeln, Kartoffeln, Reis, leicht verdauliche Dinge. Mhm. Und das Ganze füllen wir dann auf mit ein bisschen Protein. Und das ist echt simple Küche. Am Spieltag und um den Spieltag rum ist das wirklich Nudeln mit Tomatensauce, Bolognese, Kartoffelpüree, mit Hähnchenbrust.
Also was ich oft gesehen habe, ist halt auch so eine Nudelstation, ne, wo die Nudeln dann gefühlt einfach nur noch 2 Minuten ins Wasser müssen und dann der Spieler sagt, was er da drauf haben möchte zu sein.
Genau.
Und widersprich mir gerne, wenn es nicht so ist. Mein persönlicher Eindruck ist, auch Kartoffelpüree geht immer und es ist relativ...
Ja, im Moment wieder gar nicht, ist so ein Auf und Ab. Seit Marco Reus weg ist...
ist die Kartoffelpüree.
Weniger.
Okay.
Der hat das jeden Tag
gegessen. Ja, okay.
Ja. Der
jeden Tag.
Der Marco mag gerne Kartoffelpüree. dann ist das direkt in den Keller gegangen, dann kam es mal wieder und wir haben auch aufgehört, das jeden Tag zu kochen.
Okay.
Mit Marcos Abgang.
Aber haben die anderen das auch gerne gegessen zu der Zeit oder war das nur Marco, der es da gerne gegessen
nicht. Hat? Ich weiß nicht. Ich habe mich einfach dem Captain angeschlossen oder so. Mhm. Keine Ahnung. Ja klar, die haben das auch gegessen. Ne? Ja. Am Ende des Tages müssen die auch erstmal so auf den Tisch kommen so ein bisschen. Und wenn dann da halt Kartoffelpüree steht. Ist aber auch so ein No-Brainer, ne? Püree, ja, kannst total. Du immer essen.
Also ich würde auch sagen, also ich selber ernähre mich halt vegetarisch und was ich halt überragend finde, weil du einfach zu Hause habe ich nicht die Zeit, nicht die Geduld, teilweise auch nicht das Werkzeug dafür. Ihr habt ja viel so gedünstetes Gemüse, also wirklich gut angemachtes Gemüse, wo du die Vitamine noch schmeckst da drin. Und da knall ich natürlich Kartoffelpüree dazu. Das schmeckt super zusammen. Kartoffelpüree, Gemüse, Peng. Ne? Weiß jetzt nicht, wie Marco das gemacht hat.
Ähnlich.
Womit der das kombiniert.
Sehr gut. Was ich mich auch gefragt habe, du hast gerade schon so kurz angedeutet, dass wir jetzt keinen veganen Spieler haben bei uns.
Nee, aktuell nicht.
Wie spielt das generell für eine Rolle? Ich sage jetzt mal Unverträglichkeiten, vegane Ernährung, vegetarische Ernährung. Ist das ein Thema?
Ja, also wir versuchen grundsätzlich alles abzudecken. Du musst dir vorstellen, es ist ein relativ großes Buffet. Wir arbeiten ja mit Buffets an einer offenen Küche. Das heißt, du kannst auch einfach in die offene Küche schreien, was du gerade so brauchst. Mhm. Wenn wir jetzt genau wissen, jemand hat so und so und so diese Vorlieben, dann sind wir darauf halt vorbereitet und haben dementsprechend auch Grundprodukte da und können dann auch innerhalb von 3-4 Minuten halt reagieren. Ne? Versuchen aber schon immer mit dem Buffet, was wir anbieten, möglichst viel abzudecken. Und da geht es um vegan, vegetarisch, halal, glutenfrei, laktosefrei. Da ist so ein bisschen die Schwierigkeit an der Geschichte mit so 2-3 Meter Buffet, möglichst alles abzudecken. Klappt natürlich nicht. deswegen haben wir das große, also wir haben ja das große Glück, so eine offene Küche zu haben und eben dann noch mehr oder weniger à la carte was zubereiten zu können. Genau, aber nur weil wir jetzt gerade keinen Veganer da haben, könnte man sich trotzdem bei uns auch vegan ernähren, wenn man das denn möchte. Und wenn gerade nichts angeboten wird auf dem Buffet, dann würden wir halt einfach was machen.
Ja. Es gibt ja im Trainingslager oder teilweise auch hier Tage, an denen zweimal trainiert wird und dann auch mit ganz unterschiedlichen Trainingsinhalten. Oder wenn ich, was ich mir kompliziert auch für euch vorstelle, ist der Tag nach dem Spiel, wenn jetzt ein Teil der Mannschaft, die nicht oder wenig gespielt haben, halt nochmal so richtig ausgetestet werden und die anderen im Grunde genommen ein bisschen Gym, bisschen Fahrrad oder so machen. Die werden ja wahrscheinlich ganz andere Bedürfnisse haben, was sie dann an Essen in sich packen sollen. Wie ist das für euch? Also wie eng müsst ihr wissen, wie trainieren wir eigentlich heute? Also wird das ein hartes Training, wird das ein langes Training, wird das eher ein spaßiges Training und musst du oder müsst ihr dann auch die darauf folgende Mahlzeit anpassen?
Ja, müssen wir. Also die versuchen wir zumindest. Erstmal müssen wir sowieso wissen, wie wird trainiert. Das ist aber immer, das wird immer so im Vorbeigehen, ey Trainer, wie trainieren wir denn heute? Also das ist das kleinste Problem, ja. Wie lange wir trainieren. Wir müssen ja auch wissen, wann Essen bereitstehen muss. Ist ja ein Unterschied, ob du nur ein bisschen anschwitzt oder richtig 2 Stunden Training und danach noch ins Gym und all sowas einplanen musst. Und dann guckt man natürlich, dass man, wie gerade erwähnt, zum Spieltag hin immer mehr Kohlenhydrate anbietet und nach dem Spiel, ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wir gucken schon, dass wir nach dem Spiel auch immer ein bisschen was so Richtung Belohnungsfaktor drin haben. Mittlerweile ist die Taktung so eng, dass wir kaum noch dazu kommen, also richtig Junk auch zu machen, dass wir mal einen Schnitzel machen können oder so, würde ich gerne mal wieder und die Jungs auch, die meckern zwischendurch auch mal, dass es lange kein Schnitzel mehr gab. Aber mittlerweile hast du einfach Mittwochsspiel, Samstagsspiel und du kannst nicht, wenn du Mittwoch spielst, Donnerstag ein Schnitzel machen und Samstag wieder spielen. Das geht halt nicht. Aber wir gucken, dass wir so ein bisschen Soul Food machen nach dem Spiel. Ne? Also klar, immer noch wenig Fett, aber dass es so ein bisschen dreckiger wenigstens aussieht.
Gibt's den berühmt-berüchtigten Streuselkuchen noch?
Aktuell nicht, ne.
Ah, schade. Aber der war wirklich gut.
Ja, den haben wir ja nicht selber gebacken, weil ich kann einfach nicht so gut einen Streuselkuchen backen wie ein Bäcker. Vor allen Dingen nicht wie diesen. Und dieser Bäcker hat sich lange gewehrt und lange gehalten, aber der hat die Pandemie leider nicht überlebt.
Oh. Ja. Also müsstet ihr quasi sowieso einen neuen Lieferanten, weil was war da drin? Mandel?
Irgendwas
war da
mit drin, Mandelstiften ne? Und
wirklich ein Gedicht. Du bist super
informiert, Christoph. Nee, das ist der Vorteil. Ich glaube, wir haben ungefähr, weil du gerade hast, mit Emre, wir müssen mehr oder weniger zur selben Zeit angefangen haben, weil ich glaube, Emre war auch bei mir die erste Verpflichtung, wo ich mir Gedanken drüber machen musste, okay, wie erzählen wir das, dass Emre Can zu uns wechselt. Und irgendwann stand bei uns in der Küche so ein Streuselkuchen. Ich so, wo kommt der denn her? Ja, der ist übrig geblieben bei den Spielern. Ich so, die kriegen Streuselkuchen? Erstmal so, okay, krass. Aber du hast ja gerade erzählt, ab und zu brauchst du auch mal Soul Food. Und dann haben wir den probiert und alle, die schon länger bei Borussia Dortmund waren, gesagt, ey, den wirst du richtig lieben. Und
das der ist geil, oder?
Streuselkuchen. Ja, ist schade.
Aber. Ja, sehr, sehr schade. Das große Geheimnis dieses Streuselkuchens war tatsächlich Puddingpulver.
Okay. Du musst also, ja noch ein bisschen dran basteln, nochmal nachbauen.
Haben wir versucht.
Okay.
Keine Chance. Okay, keine Chance. Also ich glaube, das Video ist ja, glaube ich, noch im Internet mit dem Rezept, ne? Ich glaube, es gibt das Rezept als Video im Internet.
Okay.
Entweder von uns, von unserem Kanal.
Gerade offiziell oder?
Naja, oder vom Bernd
selber. Mir fällt gerade wie Schuppen von Augen. Stimmt, das haben wir sogar mal gedreht.
Ich glaube.
Ja.
Ich glaube.
Boah, das wäre ich auf jeden Fall. Irgendwann am Wochenende müssen wir das mal versuchen nachzumachen. Ja. Wird nicht gelingen, wie du selber sagst, aber ja, war wirklich ganz weit vorne.
Nee, aber seitdem hat sich das auch alles nochmal ein bisschen mehr gewandelt. Also wir, dieser ganze Sektor, der verändert sich sowieso gefühlt alle halbe Jahre. Und wir sind so von Streuselkuchen geht's dann halt eher Richtung Bananenbrot, ne? Glutenfreies Bananenbrot, eben ohne Puddingpulver und Butter und so, sondern da ist dann ein bisschen Nussöl drin und sowas und gesund, ja.
Lachst du dir den Arsch ab, wenn du so eine Geschichte gehörst? Eine von den Lieblingsgeschichten von Patrick Ovomoyela ist ja, dass er in der Double-Saison im Achtelfinale in Düsseldorf eine rote Karte gesehen hat, gelb-rot. Und dann sind wir ja nur im Elfmeterschießen weitergekommen und Ovo hat danach die komplette Mannschaft, die sind mit dem Mannschaftsbus durch den McDrive gefahren. Ovo hat bezahlt. Ja. Kloppo fand super, alle fand super. Das war 2012. Ja. Das ist natürlich jetzt auch schon ein paar Jahre her.
Ja, krass, aber oder?
Ist sowas heute unmöglich?
Ja.
Also würdest du glauben, dass auch heute alle Beteiligten sagen würden, gute Idee, aber machen wir nicht?
Es gibt ja auch mal Pizza oder sowas. Ja. Und das muss auch sein. Die Jungs brauchen was für einen Kopf. Du kannst nicht, wenn du das ganze Jahr bis auf 4 Wochen Bundesliga-Pause nur Sporternährung durchziehst, dann wirst du ja auch unglücklich. Mhm. Also ich liebe Currywurst. Ne? Wenn ich nicht einmal im Monat Currywurst-Pommes essen gehe, dann fehlt mir halt auch was. Und bin ich auch abgenervt. Ich will das Zeug halt essen. Und ansonsten würde ich aber von mir behaupten, dass ich mich sehr, sehr gesund ernähre. Aber du brauchst eben diese Dinge für den Kopf. Mhm. Und ich glaube, dass dann Meckes, das wird schon Ärger geben. Aber Pizza bestellen zum Beispiel, warum nicht? Mhm. Und einmal im Jahr machen wir bei uns ja auch mal Pommes. Ne? So. Dann wird einmal im Jahr wird bei uns auch richtig rumgesaut.
Das ist das Familienfest, wo draußen noch der Grill hingestellt wird.
Ja, solche Dinge, genau. Ja. Mhm. Und ab und zu brate ich mal einen Burger und sowas. Also das, ich glaube, dass das absolut seine Daseinsberechtigung hatte. Das muss sein.
Ich muss leider schmunzeln hier. Ich weiß, warum ich nie Fußballprofi geworden bin. Weil alle Sachen, die du gerade aufzählst, ist doch meine tägliche Ernährung eigentlich.
Ja.
Burger, Currywurst. Als du gerade meintest, ja, dann gibt's vielleicht auch mal einen Cheat. Und dann sagst du Schnitzel. Und ich denke mir so, okay. Ich dachte, du sagst jetzt Ben & Jerry's oder so.
Ja. Also das ist, ich bin ja jetzt noch gar nicht so lange dabei. Das sind 6 Jahre, ist ja gar nicht so viel tatsächlich. Und trotzdem hat sich in dieser Zeit schon so unfassbar viel gewandelt. Also die Ansprüche sind gestiegen, die Wissenschaft haut immer mehr raus. Ne? Wir haben ja jetzt gerade wieder einen neuen Ernährungswissenschaftler mit Marius, der wieder mit neuen Sachen kommt und so. Und das ist echt super cool. Ne? Also, aber es wird halt auch gesünder. Das muss man, ist, glaube ich, irgendwo auch verständlich und sinnvoll. Mhm. Und meines Erachtens hat der Fußball da auch zu lange hinterhergehangen.
Ah, aber, echt? Also ja, andere Sportarten waren da schon schneller weiter? Oder?
Ja, auf eine andere Art und Weise schon. Wenn man jetzt so in die NFL guckt oder generell nach Amerika, sind die da schon länger hinterher. Mhm. Nur in der NFL zum Beispiel stopfen sie rein ohne Ende. Also wir haben mal ein NFL-Team getroffen. Die hatten eine Popcornmaschine dabei und einen so einen riesen Trolley mit Oreo-Keksen und Nachos und meinten so, our sport is eat und so. Also bei denen geht es irgendwie nicht so viel um gesunde Fette und so, sondern um einfach...
Das ist das ganze Jahr Massephase.
Ja, genau. Die hauen sich an Zeug weg. Also die gehen das Thema anders an, aber ich glaube, das ist schon länger im Fokus einfach. Also die Premier League ist ganz weit vorne und die haben aber einfach das meiste Pulver, ne?
Ja, also stimmt. Da
sind auch kleinere Vereine. Pascal war doch, der hat uns jetzt leider verlassen. Der ist wieder zurück nach Brighton und Brighton spielt jetzt nicht um den Champions League-Titel, ne? Mhm. Aber die haben Abteilung Ernährung, die haben eine Küche, die haben einen Koch.
Ja, wenn du dann auch sagst, wir haben Ernährungswissenschaftler mit an Bord, das ist natürlich auch ein super Know-how, was da reingebracht wird in den
genau,
Verein.
Ja.
Wie ist da so die Zusammenarbeit zwischen dir und den Ernährungsberatern?
Ja, das ist ziemlich cool. Also wir haben, der Marius hat sein Büro direkt neben unserer Küche. Mhm. Das ist ja einfach eine professionelle Küche, reingebaut in so ein, in so ein Trainingsleistungszentrum, in so einen Speisesaal. Das heißt, alles offen. Meistens kommt er dann in die Küche. Wir quatschen kurz und dann geht er wieder. Das ist dann so der Tag. Mhm. Manchmal gibt es nichts, manchmal gibt es eine Menge zu besprechen. Manchmal setzen wir uns auch hin, weil wir tatsächlich auch mal eine halbe Stunde brauchen wegen irgendeinem Thema. Ich glaube, wir nehmen voneinander viel mit. Mhm. Für mich ist das einfach eine interne Fortbildung, eine immer fortwährende.
Ist schon cool. Ne?
Man lernt irgendwie monatlich neue Sachen dazu. Das ist das, was ich gerade meinte. Ne? Dieser Sektor wächst zum Glück. Das Bewusstsein dafür wird stärker. Und Marius hat natürlich ganz andere Kanäle als so ein Koch. Der fährt ja dann auch auf irgendwelche Tagungen, irgendwelche Kongresse, kommt wieder mit irgendwas Neuem mit, gibt das weiter in die Küche, wir setzen das um. Und das macht den Job halt auch so spannend, ne? Also es wird halt nie langweilig. Die Kommunikation mit ihm ist super. Wir haben ihn ja jetzt seit dieser Saison und ich kann über Marius echt nichts Negatives sagen. Ist echt ein Top-Typ, passt super rein. Es macht richtig Bock. Ja.
Und bringt uns dann natürlich nochmal stark nach vorne auch. Ne?
Ja, ich glaube schon, ja.
Weil wir dich hier sitzen haben und ich schon mitbekommen habe, du hast jetzt nicht so richtig viel Social Media, ich natürlich qua Beruf schon. Da gibt es sehr viele Leute, die einem Wahrheiten versprechen, die einem sagen, mach das und dann kriegst du das. Und dann 3 Videos später erzählt dir jemand genau das Gegenteil und sagt, das funktioniert für dich. Was würdest du einem Otto-Normalverbraucher, ich sage jetzt mal nur so ein Beispiel, wenn man jetzt mittlerweile in Deutschland in eine Drogerie reingeht, hast du es oft so, dass die letzten Meter vor der Kasse sind nur Nahrungsergänzungsmittel. Da hast du die Sachen für Leute, die Vitamin D oder was sich irgendwas zuführen müssen, angeblich. Auf der anderen Seite hast du mittlerweile in der Drogerie auch schon Kreatin. Also das ist ja Wahnsinn, was Leute heutzutage bereit sind, für eine in Anführungsstrichen Selbstoptimierung zu tun. Es gibt aber auch ganz viele, die sagen, eigentlich kriegst du all diese Dinge, die dein Körper braucht, sogar wenn du viel Sport treibst. Sagen wir mal, du willst jetzt als Hobbymensch mal irgendwie einen Triathlon machen oder so. Du sagst, ernähr dich richtig, guck, wie viel Proteine sind in Linsen drin, zum Beispiel mal sowas. Dann kannst du diese ganzen Pülverchen weglassen. Wo stehst du da? Wie siehst du diesen ganzen Hokuspokus?
Also ich glaube an ganz klar einfach an Wissenschaft. Vitamin D ist ja ein gutes Beispiel. Im Winter haben wir damit Probleme und deswegen nehme ich auch Vitamin D täglich. Alles Weitere bin ich der festen Überzeugung, dass jeder Mensch unterschiedlich ist und du einfach auf deinen Körper hören solltest. Ich glaube aber, dass wenn man jetzt keinen Leistungssport betreibt, reicht gesunde Ernährung einfach aus. Also man kann so viel abdecken mit Ernährung, auch im Bereich Gesundheitswesen etc. Also es gibt ja zum Beispiel Studien zu Manuka-Honig. Nimmst du halt, man ist halt schweineteuer, das Zeug, ja, ne? Aber nimmst du halt Manuka-Honig, wirst du weniger krank. So kann man sich Studien
zu Entzündungshemmen, so Stillentzündungen und sowas.
Genau, ja. Funktioniert halt. Ist irgendwie auch Nahrungsergänzung, aber eigentlich ist es ja ein Lebensmittel. So, und du kannst deinen Proteinhaushalt durch, du und ich auf jeden Fall, können das einfach abdecken. Leistungssport ist halt gesondert zu betrachten und dafür haben wir eben einen Ernährungswissenschaftler, dafür haben wir Ärzte,
ja,
und das entscheidet dann definitiv nicht der Koch. Dafür, das wäre anmaßend, wenn ich jetzt sage, ja, Leistungssportler könnten alles nur mit Nahrung abdecken. Das müssen andere Fachleute entscheiden. Aber der Otto-Normalverbraucher, so wie wir beide.
Genau, die meine ich halt, ne?
Nee. Ich mache, glaube ich, relativ viel mit Nahrungsmitteln. Ich nehme jeden Tag einen Löffel Schwarzkümmelöl zum Beispiel. Das hilft angeblich gegen Heuschnupfen. Und noch das gegen ganz viele, Dinge.
Genau, es soll auch gegen Krebs, glaube ich, vorbeugend sein.
Ich habe damit angefangen wegen Heuschnupfen.
Ja, das wird Heuschnupfen auch erstmal reichen. Das wäre schon mal, wenn das wirklich stimmt, wäre schon mal gut.
Ja, oder Darmgesundheit ist auch so ein Thema. Da kannst du super viel mit fermentierten Lebensmitteln machen, aber auch einfach schon mit Joghurt und Kefir. Und also was denn, das reicht für uns auf jeden Fall. Da bin ich fest von überzeugt. Man sollte nur essen, womit man sich gut fühlt. Man kann, wie gesagt, auch mal essen, wonach man sich nicht so gut fühlt, aber dann kriegt man gute Laune, wie eine Mantaplatte oder so. Da musst du auf dich hören. Aber ich bin auch kein Fan von den ganzen Pülverchen, die überall stehen. Ich weiß nicht, was es bringen soll. Wenn du jetzt ins Fitnessstudio gehst und pumpst ohne Ende und du willst wirklich viel, 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 viel Muskelmasse aufbauen, dann kannst du natürlich, dann musst du Protein irgendwie zusetzen. Dann kannst du dir irgend so ein Proteinpulver reinhauen. Dann bist du auf der sicheren Seite, dass du auch genug hast. Du brauchst ja Proteine halt zum Muskelaufbau. Geht ja gar nicht anders, ne? Aber das ist ja über die normale Statur eines Menschen hinaus trainiert, ja, sozusagen. Wir beide jetzt eher nicht so die Bodybuilder.
Normal.
Du auch nicht.
Dieser judgende Blick nochmal kurz rüber. Ganz genau gesagt.
Ach, ja, ich bin ja auch nicht, ich bin ja bei Weitem nicht austrainiert. Für uns reicht es einfach, sich gesund zu ernähren, ja.
Noch was, auch wenn es gar nicht bei uns auf dem Zettel steht, aber was ich gut finde, weil du das auch mit Kindern gerade erwähnt hast, mit Kindern gebacken. Ich habe ja auch 2 zu Hause und die sind alt genug, um in der Küche mitzumachen und mittlerweile haben sie da auch Spaß dran. Ich sehe aber halt auch wirklich, da brauchst du ja nur durch den Supermarkt gehen mittlerweile, was Eltern mit Kindern, jetzt nicht judgend, einfach in ihrem Einkaufswagen drin haben. Ich verstehe jeden und jede, die sagt, wir haben auch nicht die Zeit, den Lebensmittel zu erklären, wie bereite ich das zu. Dann ist auch immer die Frage, ab wann stellst du ein Kind überhaupt mit so einem Messer und einem Schneidbrett dahin, mit gutem Gewissen, und ab wann dürfen die in der Pfanne was machen oder sowas. Aber mir wäre einfach ganz wichtig, nochmal ein Plädoyer dafür auszusprechen, dass man es sich immer wieder auch mal trauen sollte. Dass Kinder irgendwann, wir kennen alle diese Videos, wo Kinder in der Schule sind und nicht wissen, wie sieht Spinat eigentlich aus, bevor dann Spinat mit Blub irgendwann in deinem Gefrierfach ist. Wie siehst du das? Weil das ist doch eigentlich total wertvoll und ich sehe es auch an meinen Kindern total belohnt, wie sehr die sich freuen, wenn die dann mal noch ein ganz einfaches Gericht hingekriegt haben und alle vier am Tisch sagen, oh ja, das schmeckt sogar.
Also mein Sohn hat da voll Bock drauf, der hat auch eigene Kindermesser und sowas, aber isst es dann am Ende nicht. Also der isst nichts, ne? Der isst dieselben drei, vier Sachen. Das ist so ein typisches Kind, was so Nudeln. Mhm. Aber was der gerne isst, ist Gurkensalat. Dann schnibbelt er sich auch seine Gurken.
Ach, guck mal.
Und, das haut er sich dann rein. Wenn du dem mit was anderem kommst, hier ist Paprika, da schnibbelt der die auch. Oh, was ist denn nicht?
Gut in der Küche, nicht so gut am Tisch.
Ja. Naja. Klar wachsen die irgendwie auch mit anderen, ich kenne ja ganz andere Produkte und habe andere Bezugsquellen als jetzt vielleicht andere Eltern. Dann sieht er auch mal mehr, aber das heißt noch lange nicht, dass der das futtert. Ich weiß nicht, was das dann hinterher so bei ihm bewirkt, dass er eigentlich eine gute kulinarische Grunderziehung kriegt. Aber ja, meine Tochter ist aktuell noch bedeutend experimentierfreudiger. Mal gucken, was daraus so wird. Meine Frau ist Vegetarierin, das heißt, richtig viel Fisch und Fleisch kriegen die auch nicht mit zu Hause. Die essen halt die Fleischwurst. Ne? So, das ist
Klassiker,
mein Sohn.
Kenn ich auch.
Ja, das ist er dann. Mhm. Aber hier, hast du eine schöne Maishähnchenbrust oder so?
Nee. Keine Chance.
Ne? Nee, eigentlich nicht.
Meine Tochter hat mir letztens gezeigt, die ist jetzt 4,5, wie man Porridge richtig macht. Da war sie ganz stolz, das hat sie mir dann auch gezeigt.
Wie macht man denn Porridge richtig? Weil ich das jeden Morgen frühstücke?
Also zumindest wie eine 4,5-Jährige es richtig macht.
Ja.
Ich muss sagen, ich hatte keine Haferflocken, sondern so vorgefertigtes Porridge. Ich weiß nicht genau, was da noch außer Haferflocken drin ist.
Nichts, aber Haferflocken teuer. Steht Porridge drauf.
Ich wollte jetzt nicht so sagen. Genau. Es war sogar, jetzt habe ich keine Marken nennen, es war Willi sehr teuer, kann ich sagen.
Also bestätigt. Theorie bestätigt.
Ja, und dann habe ich das in einen Topf mit Milch, habe eine Banane klein gematscht, wieder reingetan und es dann nicht auf ganz hoher Stufe, sondern so, hat sie gesagt, das ist ganz wichtig, nicht ganz hoch.
Ja, hat sie auch recht.
So 6 oder so von 9 und dann halt viel umrühren.
Ja,
und
also meine das genau, war's,
oder? Also,
ja, das ist es ja schon. Eigentlich machst du das ja mit Wasser und Salz. Und wir glauben, aus Schottland das Zeug.
Genau, so machen es die Briten tatsächlich. Ja, muss ich auch dazu lernen.
Aber das kriegst du ja nicht runter. Wir machen hier ja auch jeden Morgen Porridge. Ist ja auch super, ne? Top-Ding für Sporternährung. Ja. Kannst auch Sachen oben drauf machen. Nüsse, Nussproteine, gesunde Fette und so. Das sind super, super Träger, um auch gesunde Dinge in Sportler reinzukriegen. Mhm. Aber nur mit Wasser und Salz, ich glaube, das wird dann keiner anpacken. Also wir kommen das dann auch.
Dann doch auch
ja, furchtbar. Es wird da wie Tapetenkleister, das Zeug. Ne? Also das Porridge kann man ja auch lecker machen und cremig.
Genau.
Oder wir machen Vanille und Zimt rein und so. Aber dieses mit Wasser und Salz, verstehe ich nicht.
Nee.
Widerlich. Was meine Kinder gerne machen, ist backen.
Okay.
Weil das ist ja auch süß.
Ja.
Und da ist da dann auch alles. Das ist halt schon auch einen süßen Zahn, wie Papa. Aber,
aber du hast im Grunde genommen hast du das schon gesagt, was ich auch etwas verklausuliert vorher ausdrücken wollte. Ich möchte einfach den Appell dazu bringen, einfach Umgang mit Lebensmitteln. Also Lebensmittel kommen nicht immer nur aus der Dose oder aus irgendeiner Packung, die man aufzieht, sondern wir können die auch selber zubereiten. Und ich fand es zum Beispiel ganz toll, meine Mutter hat mir einfach mal so 2, 3 Rezepte neulich mitgegeben, die ich als Kind immer gerne gegessen habe, die ich dann 30 Jahre oder was nicht mehr gegessen habe. Und die dann auch mal selber für die eigenen Kinder dann zu kochen, das war so cool.
Was denn?
Das war so schön. Also es war tatsächlich Möhrenstampf, war eins der Dinger.
Okay.
Aber so wie sie das halt gemacht hat. Da kommt dann genauso viel Lauch, genauso viel Zwiebeln rein, wie sie das halt gemacht hat. Gut, die Fleischbällchen habe ich jetzt weggelassen aus Gründen. Die hat sie früher immer aus einer groben Bratwurst gemacht. Hat geschmacklich nachgelassen, gebe ich offen zu. Also unter einem guten Bratenfett noch aus der Pfanne, da schmeckt es natürlich nochmal anders. Nein, aber das ist wie eine Zeitreise. Und wenn du das dann deinen eigenen Kindern zubereiten kannst, kriege ich jetzt Gänsehaut. Das war ein toller Moment, muss ich einfach sagen. So,
ja,
da möchte ich gerne Werbung für machen in diesem Podcast. Ja,
Kartoffelmöhren schon hat meine Mutter auch früher aufgemacht.
Genau.
Das ist echt gut. Aber bei uns gab es dann immer Bratwurst einfach. Also im Ganzen, nicht Fleisch. Glaube ich
zumindest.
Muss ich meine Mutter mal fragen, ist auch schon lange her. Ja.
Ja. Wie viel kochst du noch zu Hause, so privat?
Na, meine Frau kocht gar nicht. Das heißt, okay. Also das heißt gar nicht, dann kriege ich jetzt wahrscheinlich Ärger.
Ist jetzt rausschneiden die Stelle. oder so.
Nein, auf keinen Fall.
Sie ist stets bemüht. Sie kocht aber nicht viel. Ich koche dann vor, stelle dir was in den Kühlschrank, koche abends, koche am Wochenende, wenn ich frei habe, oder unter der Woche, wenn ich frei habe. Also eigentlich ist das so, das ist auch zu Hause meine Aufgabe, ja. Und wir machen auch abends oft einfach Abendbrot, ne? Dann gibt es Schnittebrot, so bin ich das, bin ich aufgewachsen. Ich fand das immer irgendwie cool, abends Abendbrot zu machen.
Gerade im Winter finde ich das total passend, ehrlich gesagt.
Ja. Die Kinder essen gern Suppen.
Bietest du auch mal private Kochkurse an? Ich könnte da nämlich sehr viel Nachhilfe gebrauchen.
Ja.
Echt? Ja, definitiv.
Das habe ich immer gehasst. Wenn wir uns
mal zusammensetzen können für einen halben Tag.
Aber ich fand das immer furchtbar. Wir haben ja in Hotels und Restaurants, gibt es ja ab und zu mal so Kochkurse. Mhm. Boah. Nee.
Ist nichts.
Nee, ich fand das immer ganz schlimm. Ich fand das hat mir sowas von keinen Spaß gemacht. Ich weiß auch gar nicht warum. Kann ich gar nicht so genau begründen. Mhm. Aber es hat mir nie, ich fand es immer so, das war einfach nicht die Realität, ne? Du hast dann die Küche blitzeblank geputzt. Alles, was blöd aussah, musste aus der Küche rausgeräumt werden, weil ja dann Gäste reinkamen und so. Und eine Küche ist eigentlich so ein brodelnder, viel zu heißer Ort, wo ständig irgendwo was rumsteht. Alle laufen ineinander, ständig stößt man sich irgendwo. Und dann irgendwie alles blank zu putzen, fand ich immer blöd. Und irgendwie so eine Show da abzuziehen, nee, war nicht so meins. Für dich vielleicht. Müsstest du mal bei uns in die Küche kommen.
Ich komme mal vorbei.
Ja, ich räume nicht auf.
Du zum Not, aber ich habe sehr viele Kochbücher, so für wirklich rudimentäre.
Für Dummies, oder?
Ja, genau. Also das kannst du gerne mal eins abhaben. Ja. Eine Sache, vielleicht darf ich die Random-Frage zum Schluss stellen, wobei es wird ihm eh wieder eine einfallen. Das ist ja so ein Dauerding. Weil ich habe ja noch das Thema Musik hier stehen. Ja. Mich würde mal interessieren, ich habe ein Bild über Küche, was ich auch ganz oft bestätigt bekommen habe, rauer Ton, also klare Ansagen, und wenn was daneben läuft, kriegst du es relativ deutlich auch zu hören. Auf der anderen Seite kann ich mir aber vorstellen, Küche könnte ja auch ein Moment sein, wo du eigentlich super geil Musik hören kannst und auch gerade die Musik, die du gerade, also...
Also bei uns läuft ziemlich oft Musik, und dadurch, dass es eine offene Küche ist, hören eigentlich alle vom Staff und die Spieler dann auch das, was wir hören.
Also seid ihr die heimlichen Kabinen-DJs sozusagen?
Nein, ich. Nein, Kabine nicht. Kabine können die selber machen. Das ist auch ritualisiert. Da darf sich niemand einmischen. Ich weiß nicht, wer der Kabinen-DJ ist. Aber kann gut sein. Und unten in der Umkleide, ich bin ja ein Stockwerk über der Umkleide, da läuft das dann auch, das Zeug von den Jungs. Aber oben Küche und angrenzender Speiseraum läuft eigentlich immer unsere Küchenmusik. Ja.
Was ist die Küchenmusik?
Also wir haben eine sehr flache Hierarchie. Ich bin auch wirklich für Meinungsbildung, aber was Musik angeht, läuft eigentlich nur meine Musik.
Das ist gut angefangen, den Satz.
Schön. Nein, leben und leben lassen, aber bei Musik hört es irgendwie auf. Wir haben das so 2-3 Mal probiert, und dann kamen die mir mit ganz komischen Dingen, die für mich überhaupt nichts mit Musik zu tun haben, und dann habe ich das auch wieder unterbunden. Also da läuft eigentlich Rock und Punkrock so die ganze Zeit. Und wenn ich gut drauf bin, läuft 90er Trash-Pop, NSYNC und sowas.
Oh, okay.
It's Tearing Up My Heart oder so, läuft dann mal laut, wenn wir nur noch Küche schrubben und alle Spieler sind weg oder so. Aber weitestgehend läuft da Foo Fighters, läuft viel. Das ist, glaube ich, so eine erklärte Lieblingsband von mir und all solche Dinge.
Du weißt jetzt auch, wie der Sänger heißt.
Christoph. Von Foo Fighters?
Ja, das war nämlich neu. Du lässt mich hier auflaufen.
Dave Grohl heißt der, genau, wir hatten Pippo
aus Merchandising, und Dave Grohl war der Typ, mit dem er gerne einen Pilz an der Theke trinken wollte.
Ah, oh, ja, das wäre auch eine gute Antwort.
Und jemand hat gesagt, wer ist denn Dave Grohl?
Ja, das ist natürlich, das ist eine unfassbare Bildungslücke. Das muss ich, also. Es ist so, als würde man fragen. Für mich ist das, als würdest du fragen, wer ist Jesus? Das ist
okay,
so
krass.
Das ist, das muss man wissen. Das ist unglaublich.
Ich merke es mir.
Wir haben in der Kommunikationsabteilung jemanden, der hat sich beim Vorverkauf jetzt für die Foo Fighters direkt reingeschaltet und hat auch eine Karte gekriegt.
War schweineteuer, ne? Ich habe auch, der spielt ja in Berlin.
Ja.
Oder die spielen in Berlin.
Ja, genau. Da ist auch dabei.
Boah, doofes Datum und teuer.
Ja, das sind sie mittlerweile.
Ne? Aber alle Konzerte sind mittlerweile. Also
das ist Wahnsinn. Wenn du so ein gewisses, wenn du so ein gewisses Level an Bekanntheit, dann kannst du einfach mittlerweile Innenraum 200 Euro.
Ja, ist schon krass, was Konzertkarten mittlerweile kosten und Festivals und so. Wenn du überhaupt Karten kriegst.
Eben. Also, das sag ich, der hat sich extra früh eingeschaltet in irgendeinem Presale oder so. Mm. Und um dann den Bogen zu schließen vom Anfang und Rage Against the Machine, das war so eine Sache, die sollten ja mal auf Tour kommen und haben ja die Karten auch schon verkauft, ist ja dann nachher abgesagt worden. Da muss ich tatsächlich sagen, das fand ich ein bisschen frech, weil wer weiß, wofür die politisch mal standen, dann aber irre hohe Eintrittspreise und denkst du so, Jungs, ihr wisst schon, worüber ihr da singt irgendwie.
Ja, ja,
das,
ja.
Das passt irgendwie nicht. Aber die Tour ist ja dann eh abgesagt worden.
Ja, die Mucke war einfach geil.
Ah, hervorragend.
Das Schlimmste war, kennt ihr Charles Bradley?
Nee,
das ist so ein Soul-Sänger. Und der ist wirklich, ich hatte Konzertkarten für den. War auch nicht so leicht, das ging noch. Und der ist wirklich kurz vorm Konzert ist der gestorben. Oh. Das war so mein Ticket-Negativ-Erlebnis irgendwie im Leben. Ich habe mich so auf dieses Konzert gefreut. Und es war auch nicht teuer, der war nicht ganz so riesig bekannt, aber super Mucke und eine Stimme, unfassbar. Und gelernter Koch, also der hat lange Zeit seines Lebens hat der als Koch gearbeitet. Der ist irgendwie mit Anfang 50, hat der oder Ende 40 oder so, sein erstes Album rausgehauen. Ich müsste ich jetzt nachgucken, ich glaube, es war auch dann sein einziges. Der hatte irgendwie so ein paar Jahre Fame. Und Wahnsinnsmusik und ist ja kurz vorm Konzert gestorben. Boah, unfassbar.
Kann ich noch was dazu addieren? Und zwar, ich habe ja eine Zeit lang in London gelebt und Michael Jackson sollte da ja 40 Konzerte geben und ich hatte auch für eins der Konzerte Karten.
Ja.
Das ist auch nicht stattgefunden.
Das wäre auch nicht schlecht gewesen.
Vor allem, es gab ja ein paar Videos von den Proben und der war ja wirklich, der hatte die ganzen Dance-Moves noch drauf.
Mhm.
Ja. Naja.
Ja. Man sieht auf jeden Fall, dass wir in verschiedenen Abteilungen arbeiten oder Bereichen arbeiten, weil bei mir ist es nicht Foo Fighters oder Rage Against the Machine, sondern Harry Styles und Taylor Swift. Das kann ich dir sagen, das ist unsere Büromusik, wenn meine Kollegin Tive da die Musik anmacht.
Ja.
Und dann ist mir jetzt noch eine random Frage eingefallen.
Yes.
Wenn wir über Musik sprechen und vielleicht schaffen wir da eine random Verbindung, was wäre für dich einmal die Foo Fighters in einem Gericht? Und was wäre einmal Taylor Swift für dich in einem Gericht?
Boah. Die ist nicht schlecht.
Ach du Scheibe.
Die ist richtig deep.
Oder?
Ja, also Taylor Swift ist nicht meine Musik, aber ich glaube, es ist eine sehr, sehr erfolgreiche, strukturierte, glasklare Künstlerin, würde ich mal sagen. Also ist das, ich würde sagen, eine klare Suppe. Taylor Swift. Ist eine klare Suppe.
Das ist perfekt.
Eine Geflügelkraftbrühe.
Oh. Sehr ihr müsstet das Gesicht sehen, wie happy er mit seiner Antwort ist. Diese Antwort ist großartig.
Ey, wie kam die denn bitte? Einfach aus der Hüfte. Ich weiß, die Frage war vorher nicht abgeschmissen.
Nee,
also,
nicht,
Wahnsinn. Nee, Taylor Swift ist für mich eine Geflügelkraftbrühe, aber ohne Einlage.
Okay.
Also, nichts drin. Kein Marklöschen oder so.
Nee.
Nix.
Okay. Und die Foo Fighters?
Ja, Foo Fighters ist ein über einem baskischen Holzkohlegrill gegrilltes Stück Rindfleisch mit Chimichurri und das war's. Und dann wird das mit einem sehr scharfen Messer aufgeschnitten und dann haust du das einfach rein.
Jetzt habe ich Hunger bekommen.
Das war, glaube ich, mit das beste Ende, was wir jemals im Podcast haben. 100% aller Hörer gehen jetzt was essen.
Ja, ich hoffe.
Sehr schön, wirklich vielen, vielen Dank. Das war ganz toll. Also ich glaube, wir sind in so viele Ecken thematisch abgebogen, aber ich glaube, wir haben alles war sehr spannend. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank
mir
für deine
auch,
Zeit.
Danke. Ich freue mich auf unseren Musikpodcast, das wird super. Ja. Ja, ich freue mich wirklich, habe mich selber die Einladung gefreut, hat mir großen Spaß gemacht. Dankeschön. Nein.
Danke dir, Andi.
Das war's schon wieder. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Algorithmus da und kommentiert die Folge. Danke und bis bald.